Hier, der Kommunikat-Podcast für Kommunikation.
Mensch, Philipp, Kommunikationskunst.
Podcast für Marketing und Vertrieb.
Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Tag.
Hallo Markus, schön wieder hier zu sein.
Neukunden versus Bestandskunden, das ist doch ein interessantes Thema. Ich glaube, dazu machen wir heute einen Podcast.
Bin dafür, freue mich drauf.
Du hast mich davon überzeugt, dass es total spannend ist, Neukunden mit etwas anderen zu begeistern, als man das bei Bestandskunden macht. Erklär mir doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was sind Neukunden, was sind Bestandskunden? Wie unterscheiden sie sich, was sind die Vor- und Nachteile?
Cool. Ich finde sogar schön, dass wenn wir das Thema mal auf einen kleinen gemeinsamen Nenner bringen, um das mal zu besprechen. Was ist ein Bestandskunde? Was ist eigentlich ein Neukunde? Neukunde, den definiere ich so, habe ich noch nie in irgendeiner Weise irgendetwas verkauft von meinen Produkten. Und ein Bestandskunde ist für mich in irgendeiner Weise, dass ich dort einen Verkauf schon mal getätigt habe. Können wir uns darauf einigen?
Ja, können wir machen. Also quasi an einen Bestandskunden etwas zu verkaufen, ist dann einfacher?
An einen Bestandskunden, ja, auf jeden Fall. Also so würde ich es definieren, weil da spielt das Thema ja auch Vertrauen und Touchpoints eine ganz, ganz große Rolle. Was sind Touchpoints? Berührungspunkte. Du hast gewisse Möglichkeiten, mit Kunden in Berührung zu treten. Sowas wie E-Mails oder Telefon oder Messen oder. Und die Leute kennen dich. Und deswegen behaupte ich, ist der Bestand, weil da ist das Vertrauen ja schon da. Die Frage ist doch, wie oft hast du schon einen wildfremden Menschen angesprochen oder wie leicht fällt es dir, jemanden anzusprechen, den du kennst?
Wesentlich leichter. Und gerade jemanden, mit dem ihr schon länger zusammenarbeitet, der hat bereits das Vertrauen. Er kennt euch ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar auch ein paar Jahre. Und da ist das Vertrauen auch schon da. Klar, Vertrauen kann man verlieren, Vertrauen kann man aber auch weiter aufbauen. Und bei einem Bestandskunden, das ist ja bei mir in der Agentur auch nicht anders, ist es wesentlich einfacher, einfach eine super Arbeit zu geben an Leute, die euch schon kennen. Da ist schon das Vertrauen da und da quasi eine weitere Leistung, Entschuldigung, aber verkaufen, irgendwie haben wir alle so ein bisschen das Problem mit Verkaufen. Vielleicht sollte man nochmal das Wort verkaufen. Ist das wirklich was Schlimmes?
Auf gar keinen Fall, Markus. Verkaufen ist das Schönste, was man macht. Warum? Weil wir auch unglaublich gerne kaufen. Und ich glaube, jeder kennt den einen oder anderen Laden, wo man halt auch sogar gerne einkauft.
Genau. Ich kenne sogar auch einige, die quasi Einkaufen als Entspannung definieren. Und wenn wir das jetzt Ganze nochmal übertragen auf unser geschäftliches, auf unser unternehmerisches Handeln, stellt euch einfach mal vor, eure Kunden, die wollen gerne bei euch kaufen. Es ist sogar ein Erlebnis, es ist Entspannung. Ihr deckt Bedürfnisse des anderen. Das ist im Geschäftlichen wie im Privaten doch fast das Gleiche.
Ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären mit unterlassener Hilfeleistung. Wenn ich was brauche, wäre es für mich unterlassene Hilfeleistung, wenn man mir das nicht anbietet, dass ich das kaufen kann, oder? Überleg mal, wenn Lidl nichts mehr zum Essen anbietet und das keiner fragt, ob das Verkauf ist. Genau. Aber ich glaube halt, Markus, um das Thema jetzt, also ich würde gerne nochmal, du kennst uns ja beide, ich versuche es immer so ein bisschen in die Parallelwelt zu bringen zu dem, was wir im Alltag ja auch wirklich immer so erleben. Und bei Neukunden oder wie auch bei Bestandskunden, die Leute unterschätzen immer, was ist eigentlich ein Bestandskunde? Ja, wir haben jetzt ganz kurz geklärt, klar, hatte ich irgendwie schon mal was verkauft, aber was ist denn da eigentlich stattgefunden? Ich meine so, wenn du jetzt jemanden komplett Neues, völlig kalt ansprechen musst, dann ist es theoretisch sogar kalter Krise,
ja, und
genau.
Das ist das, wo die meisten von uns irgendwie ein Problem damit haben. Aber da machen wir nochmal, da wollen wir heute gar nicht so viel darüber sprechen, da machen wir nochmal eine ganz eigene Folge dazu.
Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf. Das ist einer meiner Lieblingsthemen. Ich weiß, gegen kalter Krise kann man sich warm anziehen.
Aber wir wollen ja bei Bestandskunden bleiben. Das heißt, ein Bestandskunde, das ist quasi, der muss ja nicht im aktiven Kundenverhältnis sein. Aber wir haben einmal mit ihm zusammengearbeitet. Oder ist ein Bestandskunde, der Theorie nach, Philipp, klär mich gerne vom Gegenteil auf, einer, der mit uns jemals in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet hat.
Wir können es ja mal wieder mit unserem wunderschönen Beispiel mit den Autos hinbringen. Wir nehmen wieder jegliche Werbemittel an natürlich. Aber worauf will ich hinaus? Es gibt ja diesen typischen Welche Marke nehmen wir heute?
Nehmen wir Mercedes. Das kennt jeder und es ist positiv besetzt.
Perfekt, super. Wir sind jetzt beide Mercedes-Fahrer als Beispiel, ja? Und ich habe eine wundervolle A-Klasse zum Beispiel, habe die auf dem Hof und ich bin zufrieden. Seit ein, zwei Jahren fahre ich dieses Auto als Beispiel, also und bin einfach ein zufriedener Kunde. Wie schwer wäre es denn für Mercedes dann zum Beispiel zu mir zu kommen und zu sagen, Mensch, Herr Körting, wir haben übrigens ein neues Auto für Sie, die neue A-Klasse. Sie hat 20% weniger Verbrauch, 30% mehr Effizienz und
ein
ganz ehrlich...
Ein größeres Display und wesentlich mehr Features, die automatisch schon dabei sind, ohne Mehrkosten.
Perfekt. Der Vorteil ist natürlich...
Gekauft,
genau, richtig, gekauft. Und der Vorteil dabei ist natürlich auch, ich kenne Mercedes. Ich habe Mercedes vertraut, ich fahre Mercedes, bin mit dem Service, mit den Ansprachen, mit den Knöpfen, mit dem Lenkrad, mit den Reifen. Ich bin irgendwie damit verbunden, mit der Marke. Das ist ja auch wichtig, da kommen wir wieder aufs Thema Marketing. Ich habe mich mit der Marke identifiziert.
Identifiziert
und
infiziert. Kommunikationskunst, Philipp.
Genau. Infiziert. Nein, und jetzt ist es doch so, jetzt ist theoretisch Mercedes ja für mich der Bestandskunde. Oder andersrum, ich bin der Bestandskunde für Mercedes, so rum. Und jetzt ist doch meine Frage, wie schwierig ist es erstens, dass BMW mich findet?
Wahrscheinlich haben sie dich vielleicht zufällig gesehen auf einer Verkehrskamera beim zu schnell fahren.
Aua. Du hattest die A-Klasse vor kurzem.
Ja gut, vielleicht nicht mit der A-Klasse.
Genau. Nein, aber die Sache ist doch die, BMW muss mich jetzt erstmal finden, dass ich überhaupt ein Auto besitze. Das weiß ja BMW nicht. Mercedes weiß das schon, weil ich habe ja schon ein Auto von denen gekauft. Und dann ist es so, dass BMW andere Knöpfe hat. Ein anderes Design, ein anderes Feeling, ein anderes Auftreten, eine andere Message, eine andere Marke. Und dementsprechend müsste Mercedes jetzt irgendwas anders machen oder schlechter sein oder Dienstleistung sein, dass ich zumindest mal sage, oh, ich bin offen für was Neues. Oder?
Ja, aber dann sind wir wiederum beim Thema Vertrauen. Vertrauen oder Erwartungen, die enttäuscht wurden. Und nur dann beginnst du tatsächlich die Marke vielleicht auch zu wechseln.
Oder zu hinterfragen erstmal.
Also mir fällt da auch ein tolles Beispiel ein. Es gibt sehr viele Firmen, die Kinder adressieren. Ich habe mich das immer gefragt, warum machen das Firmen? Warum werden Markenbindungen so früh bereits aufgebaut? Ja, wenn wir das ganze Leben quasi der Marke treu bleiben, ja perfekt aus Sicht der Unternehmen.
Welche Marke fällt dir da ein?
Ja, Frühstücksmarken oder unser Müsli. Keine Ahnung, wenn wir mit einem bestimmten Müsli oder einer Nuss-Nougat-Creme...
Markus Nutella, sag es einfach. Ich hoffe, ich kriege die nach Hause geschickt.
mit einer bestimmten Frühstücksmarke aufgewachsen sind, dann werden wir höchstwahrscheinlich die unser ganzes Leben lang mögen, sofern sie positiv besetzt wurde in unserem Leben.
Ich habe eine negative Erfahrung mit Nutella übrigens gemacht. Die wird natürlich gerne revidiert, wenn Nutella mir... Also ich 6-7 Gläser schickt, das ist gar kein Problem. Nein, ich war auf einer Party und musste 10 gefüllte Löffel davon essen. Und ich wollte gewinnen. Ja, mein roter Anteil eben. Und dementsprechend habe ich wirklich 10, nee, ich glaube es waren 15 gefüllte Nutella-Löffel. Ich habe eine Woche lang echt kein Nutella mehr gegessen. Ich konnte es nicht.
Aus Zuckerschock?
Nee, es war irgendwann doch zu viel Nutella. Und ich habe manchmal so diese typische, also ich habe da glaube ich so meine Fressattacken. Also ich habe da immer das Gefühl, das ist so meine männliche... Wie sagt man, Periode? Man sagt ja immer so, also ich, oh, es ist ein sehr, sehr schwieriges...
Fällt mir schwer, jetzt nicht zu lachen.
Nein, aber es gibt so diesen Donnerstagabend, wo ich mich dann gerne auf die Couch setze und dann am liebsten aus so einem Glas Löffel oder so, ja? Und deshalb sage ich mal so, fand ich das cool, aber das war wirklich eher eine Wette, warum ich dann irgendwie 15 gefüllte Esslöffel, Esslöffel ist der große, ne?
Oh,
genau,
ja.
Das
oh,
ist
ja.
Der 15 groß gefüllte Esslöffel Nutella musste ich essen. Ich habe es geschafft, aber mir war wirklich eine Zeit lang echt komisch im Magen.
Das kann ich nachvollziehen. Neukunden. Das heißt, trotz alledem haben wir aber das Bedürfnis, als Unternehmer auch Neukunden zu erreichen. Also das heißt, du hast zwar als Automarke beschrieben, wenn sie unsere Daten nicht haben und vielleicht auch unser Interesse. Das heißt, sie wissen vielleicht auch nicht, dass wir quasi eine potenzielle Zielgruppe wären für eine bestimmte Automarke oder auch andere Marken. Dass es schwierig ist, überhaupt uns zu adressieren als potenziellen Neukunden. Nichtsdestotrotz, wenn wir nur noch uns auf Bestandskunden stürzen würden und gar nicht an Neukunden denken, naja, ich glaube, das wäre auch schwierig, als unternehmerischer Erfolg damit lebenslang erfüllt zu arbeiten.
Okay, aber also richtig, da kommt ja deine Aufgabe. Dann kommt dein Aufgabenfeld ja wieder zur Geltung, lieber Markus, weil warum bin ich Markus? Warum fahre ich denn Mercedes? Warum fahre ich denn Mercedes? Weil ich glücklich bin, zufrieden, weil meine Altersgruppe vielleicht da reinpasst oder. Und die Frage ist, was löst dann nachher BMW in mir aus? Und ich glaube, da, Markus, spielen wir jetzt ganz doll in deine Karten, weil natürlich Bestand, es ist für mich vom Vertrauen her einfacher, einen neuen Mercedes zu holen. Aber wie schafft BMW mein Herz zu erobern? Wenn ihr mir einen schickt natürlich, aber, oder bin ich auf eine tolle...
Mit einer tollen Marketingkampagne, vielleicht am tollen Spot, den ihr vielleicht im Kino seht oder. Also die Möglichkeiten, präsent zu sein und Marken oder vielleicht auch, die ihr noch gar nicht kanntet, Produkte, die komplett neu sind, mit denen ihr noch nie zu tun hattet, ihr noch gar gestern noch gar nicht wusstet, dass es diese überhaupt gibt, aber ihr trotzdem ein gewisses Interesse geweckt bekommen habt durch Marketing. Aber du, Philipp, das erstaunt mich jetzt doch, dass quasi Marketing ein Vertriebskanal ist, um an neue Kunden zu kommen.
Naja, also finde ich zum Beispiel einer der geilsten Kanäle, die dann BMW oder auch Audi zum Beispiel tätigt. Da bin ich zum Beispiel total getriggert worden, immer wieder. Ich bin leidenschaftlich gerne Skifahren. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie im Zillertal durch die Berge rase, sehe ich dann mitten auf einem Berg urplötzlich ein X5 mit X-Drive. Und ganz ehrlich, das triggert mich schon. Also das ist schon geil, wenn da oben so ein Auto mitten auf dem Berg steht. So von wegen, ja, ich hab's hierher gepackt, ne? So, dein Auto steht unten. Nein, also, und das ist natürlich ein Touchpoint, übrigens, auf der Skipiste, mich zu erreichen. Das macht Audi, das macht BMW auch, glaube ich. Ich habe noch nie einen Mercedes oben auf dem Berg gesehen, aber weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch noch nie richtig hingeguckt. Also Audi bei Quattro. Und dementsprechend haben die dort Touchpoints und dann war ich so, ja, finde ich irgendwie interessant. Gucke ich mir mal an, wenn ich wieder in Berlin bin. Und die Erinnerung ist geblieben für mich.
Stichwort, das ist aus Marketing-Sicht total wichtig. Normalerweise, wenn ihr, also ich gehe jetzt mal aus Perspektive eurer Kunden an das Thema heran, gibt es mehrere sogenannte Touchpoints. Du hast es gerade erwähnt, aber ein Touchpoint gerade bei bestimmten Kunden ist doch vielfältig. Das heißt nicht nur, oder soll man vielleicht erstmal erklären, was ist ein Touchpoint? Ein Berührungspunkt auf Deutsch. Genau dort, wo Leute, die euch bisher noch nicht kannten, mit eurem Produkt, eure Dienstleistung in Kontakt gekommen sind. Das kann online sein, das kann im Magazin sein, im TV, auf einem Plakat, online auf einer Anzeige, Social Media, YouTube, Videos, was auch immer. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, meistens, und das kann man sogar messen und es gibt auch Studien dazu, wie viele Touchpoints notwendig sind, um ein Interesse zu einem potenziellen Kunden, eventuell sogar auch einem Kundenabschluss werden zu lassen.
Also ich hatte mal sowas gehört von 9 Touchpoints im Durchschnitt, aber da ist ganz wichtig, dass du selber, was du gesagt hattest, dass die Möglichkeiten bestehen. Also Markus, du sagtest, es ist ganz toll, Internet, Flyer etc. pp. Jetzt Automarken haben zum Beispiel dann mal irgendwie bei einem Segelclub eine Veranstaltung gemacht, wo halt deren Autos als Probefahrt zur Verfügung gestellt worden sind.
Oder einem Golfclub,
da aber wo deren Kundengruppe
höchstwahrscheinlich
halt
nicht als Dacia, höchstwahrscheinlich mit einer anderen Marke.
Selbst Dacia hat aber bei Golf Werbung gemacht, von wegen, Marke, die keine Marke sein muss, oder ne? Oder irgend sowas, ne? Also oder Standing, was kein Standing sein muss, oder irgendwas hatte mal, glaube ich, Dacia irgendwie gebracht.
Gut, aber ich fahre kein Dacia, Dacia hatte bei mir persönlich noch keinen Touchpoint.
Auch von Dacia würden wir Spenden entgegennehmen. Irgendwann, Markus, irgendwann hat das hier einen Sinn, ja? Also wir nehmen fast von allem Spenden entgegen. Nein, aber ich, nein.
Philipp,
ich,
bist du käuflich?
Ich bin Vertriebler. Nein, aber ich glaube...
Spaß beiseite.
Nein. Nein, aber wir, worauf wir hinaus wollen, also
doch,
Berührungspunkte, Art und Weise, wie du verkaufst. Und ich glaube halt, wenn du da den Wechsel begehst, ich hatte das Thema zum Beispiel, dass du auch Unzufriedenheit der Kunden nutzen kannst, um dein Produkt besser zu platzieren. Da auf deine USPs, also deine Besonderheiten nochmal einzugehen und dadurch dementsprechend den Wechsel von einem Bestandskunden bei einer anderen Firma in einen Neukunden für dich zu verwandeln, weil du mit Leistungen, Ergebnissen nicht so zufrieden bist, wie du es erwartest. Und da ist deine Lücke, dein spitzester Punkt, sogar anzugreifen mit deinen Marketingaktionen, mit deinen Verkaufsaktionen, dort dein Produkt zu platzieren.
Mir fällt da beispielsweise ein, auch im negativen Sinne, dass bestimmte Firmen sehr auf kalte Akquise getrimmt sind, das so massiv machen, dass es schon anfängt, weh zu tun. Weh zu tun bei denen, die erreicht werden, natürlich keinen Bock darauf haben, weil es komplett ziel- und planlos rausgesteuert wird. Da frage ich mich, wurde da der Bestandskunde vergessen? Und ich glaube, du hast zwar anfangs gesagt, Bestandskunden sind einfacher. Ich glaube, viele Firmen haben den Bestandskunden so ein bisschen vernachlässigt und zu viel Wert auf Neukundenakquise gelegt.
Auf jeden Fall, weil immer dieses typische im Background, dieses Marktwachstum, Marktbereicherung, bla bla bla. Was ich ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, das ist ja mal eine Frage nach außen. Wie oft habt ihr schon mal euren Zahnarzt gewechselt? Markus, du deinen?
Ja.
Aber wie oft?
Aber jedes Mal, als ich umgezogen bin.
Wow, also du musstest erst umziehen, damit du deinen Zahnarzt wechselst.
Ja, meistens.
Perfekt.
Oder extrem unzufrieden sein durch irgendein, ich sag mal, negatives Erlebnis.
Und jetzt beschreib mir doch mal dieses negative Erlebnis.
Ich habe mal einmal mir einen Zahnarzt rausgesucht, der bestimmte Inlays mir machen sollte. Ich wollte weg von Amalgam, habe mir einen rausgesucht, habe die Bewertungen gelesen, war anfangs auch angetan, hatte zufriedene Erlebnisse eigentlich bei dem Kunden. Bei dem Kunden.
Bei dem Zahnarzt.
Ich war quasi der Kunde. Voll private Leistung. Ich habe es alles selbst gezahlt. Ich wollte das Amalgam einfach loswerden. Das habe ich auch erreicht. Es war schmerzfrei. Die Füllungen haben gepasst. Es war eigentlich ein gutes Erlebnis. Nur nach so 2, 3, 4 Jahren sind letztendlich komplett 100% der gemachten Inlays herausgefallen. Und
da,
jedes Mal in einem blöden Moment.
Also ist da zum Beispiel das Leistungsthema ein ganz großer Fakt gewesen?
Ja.
Also ich hatte mal rausgefunden, dass man sowas wie, ich glaube so Banken oder Krankenkassen, so Zahnärzte oder Friseure sehr selten bis fast gar nicht wechselt, außer es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis passiert. Und warum ist das so? Weil im Endeffekt das Vertrauen und im Endeffekt ja der Bestand, also der Zahnarzt hat ja seine Bestandskunden, aber dort schon das Vertrauen eine immense Rolle spielt. Also ich habe zum Beispiel meinen Zahnarzt, wohlgemerkt, ich habe in Frankfurt am Main gearbeitet und habe mir extra freigenommen, um nach Berlin zu meinem Zahnarzt zu fahren.
Wow, Philipp, wow, das ist Kundentreue.
Und das war für mich aber wichtig, weil ich bei meinem Zahnarzt Vertrauen hatte. Weil ich habe wirklich ein Gebiss, keine Ahnung, also ich glaube, ich könnte die vierten Zähne brauchen langsam manchmal.
Und bei so viel Nutella?
Bei so viel Nutella wohl war. Aber warum habe ich das gemacht? Weil ich ein immenses Vertrauen hatte. Ich wusste, dass er weiß, wie ich meine Spritzen mag. Weil ich hatte als kleiner Junge zum Beispiel eine Spritzenphobie total. Und jedes Mal hatte ich eine Angst, dass wenn der Zahnarzt mir diese Spritzen da reinjagt, dass der einfach nicht richtig trifft. Und dieser Arzt, bombastisch. Und das hat für mich ganz lange gedauert, dass ich den aufgeben musste, sage ich mal so, weil er selber aufgehört. Er ist in Rente gegangen und dementsprechend war das für mich. Und dann habe ich einen wirklich super tollen Zahnchirurgen kennenlernen dürfte, der mir dann mal 2 Zähne gezogen hat und Grüße gehen auch daraus nach Steglitz an diesen Zahnchirurgen. Ich habe noch nie so angenehm einen Zahn gezogen bekommen wie von ihm.
Dr. Das hört sich erstmal schmerzhaft an.
Grandios, wirklich. Aber was habe ich gemacht? Ich habe natürlich Zahnziehen, ist das Unangenehmste und Ekelhafteste, glaube ich, was man so, doch eine Wurzelbehandlung geht noch schlimmer. Und da bin ich mega anfällig und deshalb hatte ich, für mich war das ein Thema mega mit Vertrauen.
Wie hast du den eigentlich gefunden? Dürfen Zahnärzte nicht eigentlich gar kein Marketing machen?
Doch, oder? Vertrauen. Also für mich war es ein ganz großes Thema mit Vertrauen und eine Empfehlung.
Dass das Schwierige ist bei bestimmten Berufsgruppen, dass die ein Werbeverbot haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Zahnärzten zutrifft, aber ich glaube, bei irgendeiner Arztgruppe war das, dass die nicht Werbung machen dürfen.
Ich weiß auf jeden Fall, es war eine Empfehlung und da bin ich hingegangen. Und seitdem, also ich habe immer Angst, dass ich zu vielen das empfehle, weil dann kriege ich keine Termine mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, diesen Arzt habe ich immer empfohlen. Und bis jetzt immer mit einem bombastischen Feedback von meinen Leuten, die ich sozusagen dahin empfohlen habe, weil die gesagt haben, Hammer, bei dem bleibe ich jetzt. Dann habe ich immer mit so einem lachenden Auge gesagt, siehste, hatte ich doch recht, mit einem weinenden Auge, Mist, jetzt komme ich später ran, mein Termin. Aber egal, ich gönn's dir. Und worauf ich hinaus will, ist sowas zum Beispiel, da wechseln Kunden oder User oder Nutzer oder sonstiges gar nicht so oft, weil das Vertrauen zum Beispiel eine immense Rolle dabei spielt.
Und was ganz wichtig ist, einige meiner Kunden und merkwürdigerweise habe ich das mehrmals gehört, Klammer auf, es könnte wichtig sein, habe ich gehört oder haben meine Kunden mir gesagt, lassen Sie uns doch gemeinsam wachsen. Und da sind wir wieder bei Bestandskunden. Wenn ihr eure Bestandskunden ernst nehmt, die werden mit euch gemeinsam wirklich wachsen und groß werden. Wenn ihr eine tolle Leistung macht, dann werden die letztendlich auch größer, beauftragen mehr. Klar, braucht ist dann die Frage, welche Ziele habt ihr für euch als Unternehmer? Wollt ihr wachsen bis in die Unendlichkeit oder wollt ihr quasi mit einem Bestand eure Bestandskunden auch gemeinsam größer werden? Klar, ein Neukunde ist nie verkehrt. Es könnte ja auch mal ein Kunde kündigen. Das kann auch passieren. Das gehört zum normalen Geschäftsdasein auch dazu.
Aber da gibt es ja zum Beispiel, ich will einhaken bei dem Kündigen des Kundens, da kennt man ja, glaube ich, diese typischen Vodafone- oder Telekom-Anrufe. Warum haben Sie denn bei uns gekündigt? Wie können wir wieder Sie zurückgewinnen? Also die Kundenkündigungsrückgewinnungsanrufe. Ich glaube, die kennt ja irgendwie jeder von uns.
Ja, wobei das auch wieder teilweise, mir fallen ein paar Negativbeispiele ein. Beispielsweise dort, wo so schwer gemacht wird, zu kündigen. Der Wunsch des Kündigens ist da bei den Kunden, sonst würden sie es auch nicht machen. Aber das dann so extrem schwer zu machen und das Kündigen, mir fällt da auch ein Hosting-Unternehmer ein, der relativ groß ist und sogar börsennotiert, der muss, da geht das Kündigen gar nicht. Da wird quasi nur in einem Telefongespräch, glaube ich, die Kündigung dann aktiv.
Ist das überhaupt rechtens? Dann müssen wir mal
das
doch...
Das ist echt schwierig. Also okay, aber sehr grenzwertig.
Aber da sehen wir doch genau das Thema, dass es eigentlich, wie wichtig es eigentlich ist, sozusagen auch Kunden zu halten. Aufgabe? Wir wollen ja, ich will so eine Aufgabe jede Woche
Kunden
rausjagen.
Halten, aber nicht um jeden Preis.
Ja gut, okay, ich will auch nicht jeden behalten.
Es gibt natürlich auch Kunden, die das, sagen wir mal, da gibt es so bestimmte Marketingmaschen, eben quasi mit diesem... Was können wir für sie machen, dass sie doch Kunde bleiben? Das haben leider auch einige da draußen schon gelernt, quasi die Kündigung androhen und dann kriege ich eine bessere Kondition. Das fällt für mich in die Kategorie nicht halten um jeden Preis.
Also würdest du mich nicht halten um jeden Preis?
Du, Philipp, das ist nicht das, was wir gerade auf den Punkt bringen wollen.
Ich war dieser eine Kunde, der das jedes Jahr versucht hat. Aber eigentlich mir ging es darum, eher... Ich wollte verhandeln. Ich wollte es. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch manchmal einfach nur Danke gesagt für den Anruf, weil ich es trotzdem wertschätzend fand. Aber das ist, glaube ich, ja, meine Aufgabe. Dementsprechend, wir werden die Aufgabe, die ich euch noch empfehlen möchte, wäre auf jeden Fall, dass ihr mal die Referenzen oder Rezensionen oder eure aktuellen Bestandskunden mal ins Gespräch holt und mal fragt zum Beispiel, warum seid ihr denn so zufrieden? Und da vielleicht auch mal den Fokus weiter drauf zu legen, um das mal ja, weiter zu vertiefen.
Grundlegend ist es nie verkehrt, mit euren Bestandskunden zu sprechen und daran zu arbeiten, ob nach wie vor eine Zufriedenheit da ist. Weil grundlegend ist es schon wichtig.
Nee, also die Frage, also den Bestandskunden zu halten, wie gesagt, ist ja immer der wichtigste Fokus, glaube ich. Und den Neukunden neu zu gewinnen. Übrigens, das ist ja dieses typische Thema Marketing, wirst du ja wissen, dass man auch sich aktuelle Kunden, Bestandskunden, Meinungen der Kunden ja manchmal auch auf die Internetseite platziert, um zu sagen, hey, was habe ich denn besonders gut gemacht? Beispiel zum Beispiel bei Workshops oder Ähnlichem, sich wirklich direkt die Stimmen abholt durch Video, durch Vertrauen. Und ich glaube, das gibt auch neuen Kunden wieder das Thema. Das ist ja diese wunderschöne 5-Star-Google-Bewertung, Rezension, wo du sagst, okay, der Kunde hat 3-4 Sekunden Aufmerksamkeit, guckt ganz kurz auf die Marketing-Firma und sieht, 5 Sterne, gute Bewertung und mehr als 500 Bewerter. Cool, die müssen irgendwas richtig machen.
Gerade wenn ich ein neues Produkt kaufe, ich jetzt, sag ich mal, in die Brille des Kunden aufsetze, das ist so das A und O, dass ich nachschaue, ist das Produkt, hat die Leistung oder wenn es jetzt eine größere Dienstleistung ist, vielleicht auch mehrere tausend Euro ist im B2B-Bereich zum Beispiel, da ist es total wichtig, dass Vertrauen da ist. Das kauft man nicht einfach mal so. Da ist die Empfehlung für eines oder auch dagegen extrem wichtig. Und gerade in einem Netzwerk, in dem wir doch die meisten von euch unterwegs sind, extrem wichtig, dass wir ja dieses Vertrauen, wenn wir es zumindest für einen neuen Kunden oder neuen Dienstleister, den wir selbst reinholen in unser geschäftliches Leben, da fragen wir uns doch schon, ist das eine gute Sache oder ist es keine gute Sache? Und ja, du, ohne Vertrauen geht das gar nicht.
Und ich glaube, das ist ja das Thema, was zum Beispiel dann bei größeren Marken wie dann doch Apple oder vielleicht auch Google oder auch bei anderen Unternehmen natürlich ein extrem heikles Thema ist, aber durch dieses Markenaufbau, durch diese Marke als solches, sehr viele Menschen ja automatisch dieser Marke schon ein Vertrauen schenken, weil sie durch das persönliche Branding von einem, als Beispiel Steve Jobs, diese Persönlichkeit ja im Vertrauen haben, aber auch das Markenimage und auch die Personen, die dort auch schon zufriedene Kunden sind und auch die Qualität sehr wertschätzen. Dementsprechend, das ist ja wie eine Absicherung für Neukunden, die sich dann von zum Beispiel Android auf Apple oder Apple auf Android entscheiden. Und ich glaube, da ist dann der persönliche Anspruch oder eben von Mercedes zu BMW wechseln. Aber würdest du jetzt zu Mercedes wechseln? Nee, zu BMW?
Würde es jetzt mein ganzes Leben nicht ausschließen, aber ich würde sagen, mit der Automarke, mit der ich fahre, bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich auf ein neues Angebot von euch.
Klammer zu. Genau. Ich auch. Genau, ich auch. Nee, also, ich glaube, die Aufgabe ist klar. Fragt doch mal eure Kunden, ne, eure Bestandskunden, was so wertschätzend oder eben, ne, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Und wenn ihr auch mal eine schlechte Rezension habt, ne, oder mal eine schlechte Referenz oder mal ein Feedback, was nicht so gut ist, wichtig, zuhören, schreibt mit, versucht nachzubessern, explizit, und nehmt euch die Kritik gerne einfach mal an, weil dann wisst ihr, weil das ist die ehrlichste Form, weil andere Kunden hauen einfach ab.
Da bleiben wir nochmal bei dem Thema Zahnarzt. Ich habe quasi, als mir ein Inlay rausgefallen ist, war ich natürlich in dem Fall gerade auf einer Konferenz weit weg von meinem Zahnarzt. Es war auch zusätzlich noch Wochenende, es war auch noch ein Notdienst. Aber diesen Zahnarzt, den ich dann da gefunden habe, mit dem bin ich würde sogar, wenn ich was Neues in der Richtung brauche, wirklich 8 Stunden mich in den Zug setzen oder ins Auto und dahin fahren, weil das so eine grandios tolle Erfahrung dort war. Aber dort habe ich eine ganz tolle Sache, gerade im Sinne von Bewertungen und Kundenzufriedenheit gesehen. Die hatten an der Ausgangstür vom Zahnarzt ein riesengroßes Plakat. Waren Sie zufrieden? Freuen wir uns auf Ihre Bewertung. Waren Sie nicht zufrieden? Bitte sprechen Sie mit uns. Und quasi, es gibt ja auch Kunden, die das nicht offen kommunizieren und dann vielleicht erst hinterher, dass man direkt den Kunden ermutigt, ins Gespräch zu gehen und da auch die offene Transparenz wünscht als Leister. Das ist eine tolle Sache, finde ich.
Eine absolute Stärke, weil das zeigt ja auch, dass man sich verbessern möchte und wachsen möchte. Und das machen wenige. Großen Respekt an den Zahnarzt. In diesem Sinne.
Das ist ein tolles Beispiel. Wir wollten noch eine Hausaufgabe machen.
Ja, eine Hausaufgabe. Machst du heute eine?
Mir fällt eine tolle Hausaufgabe ein. Wir haben es auch schon erwähnt. Geht mit euren Bestandskunden ins Gespräch. Fragt, wie zufrieden seid ihr? Und wenn ihr noch keine Bewertung oder auch Empfehlung habt von euren zufriedenen Bestandskunden, dann fragt ihr doch einfach, hey, könnt ihr uns eine tolle Bewertung machen? Also eine ehrliche, ernste, eine Rezension, die auch auf eure Webseite kann, vielleicht sogar mit einem Video. Jetzt keine einfach 0815, super, wir sind zufrieden mit Ihnen, sondern eine wirklich ehrliche, eine ehrliche
Bewertung.
Authentizität.
Kommunikationskunst.
In diesem Sinne.
Euch einen wunderschönen Saunaaufenthalt, falls ihr jetzt gerade beim Fitnessstudio auf dem Laufband wart, oder eine weitere schöne Fahrt. Die nächste Folge kommt natürlich gleich danach, weil du hörst sie hoffentlich. Oder was haben wir noch?
Fahrrad. Einen grandiosen Tag und eine erfolgreiche Woche.
Grandiosen Tag und maximale Erfolge.